Das finde ich cool, das finde ich sehr gut.
Auf UKW und DAB+.
Und natürlich im Internet.
Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Ja, moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhört, auch wenn hier so wahnsinnig unregelmäßig was von mir kommt. I know. Tatsächlich wird das hier heute auch die letzte Folge sein. So viel sei schon mal gesagt, zumindest in diesem klassischen Interviewformat. Mein Projekt wird nämlich Ende Dezember diesen Jahres definitiv zu Ende gehen. Und ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber diesmal wird es leider wirklich keine Verlängerung der Förderperiode geben. Und somit geht auch dieser Podcast zu Ende, was ich ultra schade finde. Ich hatte viel Spaß daran. Aber mal schauen, vielleicht wird es nochmal eine Art Extra-Folge geben gegen Ende des Jahres, in der ich mit meiner Kollegin darüber spreche, was wir in diesem Projekt eigentlich so erlebt haben. Weil irgendwie finde ich es total schade, ein Projekt ist vorbei und dann sind so diese Erkenntnisse ein bisschen futsch. Was man aber definitiv schon mal festhalten kann ist, und ich setze jetzt einfach mal drauf, dass viele von euch diesen Podcast hier total regelmäßig gehört haben. Wenn nicht, hört gerne mal in die anderen Folgen mit rein, da erzähle ich nochmal mehr zu meinem Projekt, was ich eigentlich so mache, in welchem Kontext dieser Podcast überhaupt entsteht. Das führe ich jetzt hier nicht nochmal aus, weil ich will ja niemanden langweilen und die Folgen sind sonst einfach zu lang. Anyway, was ich festhalten kann, ist, dass es wirklich unfassbar schwierig war, Unternehmen zu finden, in die wir mit unseren Seminarangebote reinkommen. Und das, obwohl wir ganz direkt dort angesetzt haben, wo Geschäftsführende gesagt haben, da gibt es aktuell große Unsicherheiten. Fachkräftemangel, generell zu wenig ArbeiterInnen, nicht zu überwindende Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, die zu Spannung führen. All das waren Themen, die wahnsinnig präsent waren in den letzten Jahren. Und ich meine zu Recht. Von 1990 bis 2024 ist die Bevölkerung in Thüringen um 20% geschrumpft. Das ist der zweithöchste negative Wert nach Sachsen-Anhalt, die ja minus 26%. Bereits jetzt ist das Durchschnittsalter im Osten höher als im Westen, also weniger erwerbsfähige Menschen, was dazu führt, dass die Anzahl der Erwerbstätigen in manchen Regionen Ostdeutschlands in den nächsten Jahren um 10-15% zurückgehen werden. Ich versuche hier am Anfang ja mal so kleine Infoblocks einzubauen, weil manchmal sind das Fakten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man sich nicht intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und um hier mal so ein kurzes Szenario anzureißen, was das für uns im Alltag eigentlich konkret bedeuten würde, weil ich glaube, uns allen ist klar, okay, demografischer Wandel ist schlecht, aber was bedeutet das eigentlich konkret? Und es bedeutet in der Folge eine große Belastung für Sozialsysteme, weil weniger Menschen einzahlen, weniger EinwohnerInnen bedeutet gleich weniger Steuereinnahmen. Und somit auch eine schwer zu unterhaltende Infrastruktur, also alles, was so Straßen, Bus, Bahn, Schule betrifft. Und es wird auch immer mehr Leerstand geben, weil Menschen, denen es möglich ist, und das bedeutet nun mal vor allem junge Menschen aus der Region wegziehen werden. Und das hat eben auch zur Folge, Schulen schließen, Freibäder schließen. Es bedeutet aber eben auch sowas wie, es gibt einen kleineren kulturellen Raum, es gibt weniger neue Ideen, weniger aktueller Zeitgeist. Und das alles macht Menschen massiv unzufrieden. Also ihr seht, es ist einfach so eine Spirale und so eine Verkettung von Sachen, die ich hier gar nicht in Gänze ausführen kann. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die sehr unzufrieden sind, leider sehr zugänglich für rechte Parteien sind. Und da es mehr ältere Menschen gibt, dominieren die halt auch unsere Wahlen. Und das ist halt heute auch das Thema, in vielen Berufen fehlen Arbeitskräfte. Das bedeutet ganz real sowas wie der Friseur schließt, der Bäcker schließt, ich warte Monate auf einen Arzttermin, weil eben nicht alle PatientInnen versorgt werden können. Alte Menschen werden alleingelassen, weil sie keinen Platz im Pflegeheim bekommen. Kinderversorgung kann nicht sichergestellt werden. Und das bedeutet dann zum einen, Mütter und Väter müssen die Betreuung übernehmen und können derzeit nicht arbeiten gehen. Es bedeutet aber auch ein ganz massiver Einschnitt in unsere Bildung, weil nicht alle Familien diese Bildung sicherstellen können. Und es ist wirklich grauenvoll, weil wenn man das mal weiterdenkt, was bedeutet weniger Bildung? Menschen kennen zum Beispiel geschichtliche Hintergründe gar nicht von unserem Land. Sie verstehen das politische System nicht. Sie fallen vielleicht auf Fake News rein. Und sie können so auch viel leichter instrumentalisiert werden. Und das ist eine große Gefahr für unsere Demokratie. Und auf der anderen Seite ziehen dann Unternehmen weg, weil sie hier einfach keine ArbeiterInnen mehr finden. Und das schwächt die Wirtschaftskraft einer Region. Und nicht nur das, es bremst halt auch sowas wie Innovation, Wachstum, weniger Menschen, die mit Fachwissen verfügbar sind. Und auch sowas wie Ehrenamt, was auch unfassbar wichtig ist, sich so für andere Menschen einzusetzen. Das hat einen gar nicht zu unterschätzenden Beitrag in unserem gesellschaftlichen System. Also ihr seht, ich könnte ewig so weitermachen, weil es wahnsinnig viele verschiedene Ebenen gibt, die man auch wirklich Ewigkeiten bis ins Kleinste weiterdenken kann und die dann auch wieder zeigen, was für einen großen Einfluss das eigentlich hat. Aber ich würde an der Stelle jetzt mal stoppen. Ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden, dass es eine Gefährdung darstellt, die sich noch verschärfen wird in den nächsten Jahren. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist noch gar nicht so richtig angekommen. Und zeitgleich zeigen Studien eben ganz klar, es gibt einen Anstieg von Ressentiments gegenüber AusländerInnen und einen Rückgang der Zustimmung zur Demokratie. Und als wäre das nicht genug, steigt auch die Zahlen der Personen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild. Zahlen sind hier aus der Leipziger Autoritarismusstudie von 2024 und von der Mittelstudie 2023. Also ich würde mal sagen, mein Guess ist, das ist nicht unbedingt besser geworden. Und wenn man sich dagegen aber aktuelle Schlagzeilen von Politikern anschaut, die mit ihrer Sprache und dem, was sie sagen, stark emotionalisieren und ganz bewusst polarisieren, stellt das ein weiteres Problem dar. Wenn ich mir mal das stark aufgeladene Thema Migration anschaue und dann Aussagen höre wie, dass Menschen mit Migrationshintergrund ausschließlich das Problem seien, Deutschland überfordert ist, Kommunen am Limit, dann wird ein Angstszenario kreiert, was so einfach nicht der Wahrheit entspricht. Aber es entsteht ein Raum des Sagbaren, weil klar, wenn wir in der öffentlichen Debatte so darüber sprechen, sickert das auch in unser Privatleben und solche Gespräche und solche Meinungen haben dann ein ganz anderes Selbstbewusstsein und das halte ich für gefährlich. Hört da voll gerne mal an die letzte Folge zum Thema Emotionen in der politischen Bildung. Da habe ich mit Christine gesprochen, das war total spannend und da geht es nämlich genau um diese Emotionalisierung. Und ja klar, das hat einen Einfluss auf uns als Gesellschaft und somit auch auf die Wirklichkeit in Betrieben. Und wenn wir hier schon mal bei Empfehlungen sind, da kann ich euch nebenbei einen ganz tollen Film empfehlen, den ich vor ein paar Tagen geschaut habe. Kein Land für niemanden heißt der. Abschottung eines Einwanderungslandes. Link packe ich euch in die Caption mit rein. Also zusammengefasst, absolute Warnsignale. Wenn man sich diesen Mix anschaut aus demografischem Wandel, viele suchen händeringende ArbeiterInnen, eben auch MigrantInnen und das in Kombi mit dem Rechtsdruck. Und deshalb ist unabdingbar, dass sich auch Unternehmen dieser sozialen Verantwortung stellen. Und da will ich eine Sache einschieben, die mir ganz wichtig ist. In mir sträubt sich alles, Menschen nach so einer Verwertungslogik zu kategorisieren. Also so, ein Mensch ist nur wertvoll und willkommen in Deutschland, wenn er oder sie gefälligst hier scharfe Häuser baut, wie meine Freundin Alex sagen würde. Ich denke, wir haben da eine humanistische Verantwortung und sollten Menschen nicht nach körperlicher und geistiger Stabilität entweder willkommen heißen oder ausschließen. Und das ist was ich auch schon ultra oft in diesem Podcast gesagt habe. Aber ich denke mir, falls jemand diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hört, dann ist mir das ganz wichtig zu sagen. Finde ich nämlich ganz schwierig. Aber man muss natürlich der Tatsache ins Auge blicken. Und das ist nun mal das, was UnternehmerInnen interessiert. Und ich meine, das kann ja auch Hand in Hand gehen. Es werden Leute zum Arbeiten gesucht und es gibt Menschen, die geflohen sind, die Arbeit suchen. What a match. Und viele stellen aber auch fest, ist ja gar nicht so leicht, weil Menschen einfach so in Betriebe zu stecken, ohne gute Bedingungen für eine gute Integration zu schaffen. Und dann treffen sie eventuell auch noch auf Menschen mit rechten Einstellungen, ist risky. Aber Ende jetzt hier vom Ragebait, es gibt ja Licht und offensichtlich schaffen es einige Betriebe, das gut zu managen. Deshalb freue ich mich heute sehr auf meinen Gesprächspartner, weil in seinem Betrieb scheint genau das gut zu funktionieren. Sebastian Lück ist Mitbegründer der Handwerksbäckerei Brotklappe in Weimar, die er zusammen mit Annika Lück 2016 gegründet hat. Ich denke, ganz viele aus dieser Region hier kennen die Bäckerei. Und wenn man sich die Website eben dieser Brotklappe anschaut, dann stellt man schnell fest, dass es nicht nur ein Bäcker ist, sondern offensichtlich von Menschen geführt wird, die auch Verantwortung übernehmen für Themen der Nachhaltigkeit und für gesellschaftliches Engagement. Zum Beispiel wird das Mehl in der Brotklappe von einem regionalen Müller in Freiburg an der Unschrut bezogen. Oder seit 2020 liefert die Brotklappe täglich frisches Brot an die Weimarer Tafel. Und in Kooperation mit regionalen Bauern wirkt er am Aufbau einer Biomolkerei in Weimar mit für nachhaltigen Käse und Milch aus der Region. Ein kleiner Side-Fact, das fand ich ganz bodenständig. Der Name Brotklappe kommt daher, dass sie anfänglich Brot im Keller gebacken haben und aus Zeitgründen die KundInnen dann ihr Brot durch eine Kellerluke kaufen konnten. Irgendwie sweet. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das eigentlich mit deinen Themen zu tun, Lia? Also ich habe ein großes Interesse für Themen der Nachhaltigkeit, aber das ist natürlich jetzt hier nicht Inhalt meines Projektes. Ich bin auf Sebastian und die Brotklappe gekommen, weil ich von einer Arbeitskollegin, die viel mit ukrainischen Menschen arbeitet, gehört habe, dass ein Ukrainer, mit dem sie arbeitet, dort arbeitet, was eine Kette, und er sehr positiv berichtet hat, eben davon, dass ihm dort eine Chance gegeben wurde und dort viele unterschiedliche Nationalitäten arbeiten. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe herausgefunden, in der Brotklappe arbeiten 48 Angestellte aus 12 Nationen von 4 Kontinenten. Fachleute, QuereinsteigerInnen, Studierende, SchulabbrecherInnen, Vollzeit-Nebenjob, KleinunternehmerInnen, also wirklich alles dabei. Und das finde ich natürlich ultra spannend. Wie funktioniert das, was woanders scheinbar unmöglich ist? Und damit genug der Vorstellung, lassen wir ihn lieber selber zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Sebastian. Wie schön, dass du heute hier bist und wir die Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen. Erstmal, wie geht's dir heute?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich bin gut hergekommen. Mir geht's gut. Und ich freue mich, mit dir in das Thema einzutauchen.
Sehr schön. In Vorbereitung zu der Podcast-Folge habe ich so ein bisschen auf eurer Website gestöbert und da liest sich, finde ich, so der Text über die Brotklappe wie so ein Gedicht. Das klingt, als wenn da Menschen wären, die irgendwie eine große Begeisterung haben. Ist das auch etwas, was sich so über die Jahre gehalten hat?
Ja, das hast du richtig herausgefiltert. Was ist die Ursache möglicherweise, wenn man zurückgeht, wie ist die Brotklappe geboren worden, wie ist die Idee entstanden? Ich habe in den letzten Jahren 3 verschiedene kleine und mittelständische Unternehmen aufgebaut. Immer so in dem Umfang 2-3 Millionen Euro Umsatz, manchmal 60-70 Leute. Also das ist mehrmals passiert. Ein viertes Unternehmen ist, wie du schon gesagt hast, mit der Burgermeierei gerade im Aufbauen. Und die Erfahrung nimmt man im Grunde von einem ins andere mit. Wir haben immer wieder mit Quereinsteigern gearbeitet und jetzt in dem Fall Brotklappe, Bäckereigeschäft. Ich bin kein gelernter Bäcker. Wir haben das eröffnet über die Idee, die Vision, die vom Produkt her kommt. Wie sieht ein gutes Brot aus? Wie muss das halten? Wie muss das riechen? Wie muss man das übersetzen, dass es auch gesehen und gekauft wird? Das haben wir mit Quereinsteigern aufgebaut. Das heißt, ohne Fachkräfte, wenn die nicht, sage ich mal, wirklich daran interessiert sind, das hier zu machen, dann wird das nichts. Bedeutet, wir mussten schauen, wie wir eine Atmosphäre bauen, in der Mitarbeiter sich auf so etwas konzentrieren können, damit so ein Produkt überhaupt bald dabei rauskommt, weil das kann man nicht anweisen. Mach jetzt bitte mal ein leckeres Brot. Das geht auch beim Kochen nicht. Das heißt, wir haben uns gefragt, was müssen wir tun, wo müssen wir zur Seite gehen, wo müssen wir Rahmen geben, damit so eine Atmosphäre entsteht, damit solche exzellenten Produkte, wie die Brotklappe sie jetzt seit bald 10 Jahren anbietet, entstehen. Und wenn man das macht und sich das täglich fragt, kommt man vom einen ins andere. Ja.
Und wie schafft ihr das da, die Menschen mitzunehmen?
Also erstmal haben wir gemerkt, dass man Menschen nicht mitnehmen kann, zumindest nicht in unserer Wahrnehmung. Wer will schon gern mitgenommen werden? Ne? Also zumindest das Motivation zum Beispiel. Ich bin auf ein Motiv orientiert, das heißt, ich werfe einen Ball nach vorne, wenn ich den Ball dann habe. Wie geht das weiter? Wir haben es mit Inspiration versucht. Ne? Und Inspiration kommt von Fragen. Ja, wenn ich mich frage, wie funktioniert ein gutes Produkt, wie schmeckt ein leckeres Brot, dann beginne ich zu suchen. Ja, ich probiere aus, ich merke, ich bin auf dem Weg. Irgendwann merke ich, okay, der Weg hört nie auf, es geht immer weiter und weiter. Aber die Fragen, die Inspiration ist das Erste, okay? Ich bin von irgendetwas inspiriert und ich beginne mich auf den Weg zu machen. Das geht nicht über Fragen. Sobald ich glaube, ich habe Antworten, sobald ich glaube, ich habe ein gutes Produkt und dann setze ich mich hin und sage, erledigt, ich suche nicht weiter. Und das ist ja mit jedem Aspekt der Fall. Und Annika und ich, also meine Geschäftspartnerin und Mitgründerin und auch Ehefrau, wir haben uns gefragt, was müssen wir anbieten, was müssen wir weglassen, was braucht es, damit so ein Prozess funktioniert. Und das haben wir in die Produkte gebracht, das haben wir in die Unternehmenskultur gebracht, das haben wir in die Ausbildung gebracht, das haben wir in die Personalwesen gebracht, ja.
Und was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, du bist gar kein gelernter Bäcker?
Ja, wir sitzen hier in den Räumen von Radio Frei, das hatte ich vorhin gerade gesagt, ich habe nach der Schule, nach dem Abitur als Fahrradkurier angefangen zu arbeiten und habe dann mit Freunden, mit denen ich zusammen Mountainbike gefahren bin, wir haben einen Skateboardladen aufgemacht.
Ah, cool.
Genau, das war das erste, 1996, der erste Laden. Es war im Grunde eine Idee, damals nicht meine, aber die Freunde standen da und sagen, wir müssten mal so Inline-Skates und Skateboards auf den Markt bringen und das würde richtig super laufen. Und ich so, okay, alles klar, das wird was. Und dann haben wir losgelegt, haben uns gefragt, wie macht man das, haben uns, hatten dann irgendwann 60, 70 Mitarbeiter, 10 Geschäfte hier, Erfurt und Jena. Und da in der Zwischenzeit war noch ein weiteres Unternehmen entstanden, da ging es um eine Wodka-Marke, die so schmeckt, wie wir die gut finden, die eine sehr hohe Qualität hat, die im Design unseren Ansprüchen genügt und die im Grunde auch authentisch in Russland produziert war. Und dann war kurze Zeit später Partisanenwodka da und wir haben das Ganze europaweit begonnen zu vertreiben.
Genau. Mhm. Ja. Spannend. Ich finde es immer total interessant, auch so ein bisschen zu gucken, wo kommen eigentlich die Leute her? Was hast du vorher so gemacht? Weil das dann ja schon so ein spannender Break ist, einfach dann nochmal ganz andere Sachen zu machen. Ja. Das, was ich damit so verbunden habe, ist okay, das klingt total mutig. Und ich finde es auch in einer Situation von, ich spreche mit vielen UnternehmerInnen, die oft sagen, okay, nee, es ist ganz schwierig, Menschen aus unterschiedlichen Nationen bei sich arbeiten zu lassen. Ah, da kommen doch so viele Schwierigkeiten auf mich zu und es muss so ganz getaktet sein. Habe ich auch gedacht, wie mutig, das so zu wagen und auch, genau, Mut zu haben, dass es das funktioniert.
Ja, Mut nennen wir ja das, was wir meinen, wenn jemand etwas tut, was er noch nicht vollends in seinen Fähigkeiten hat. Das ist im Grunde nichts, was man unbedingt glorifizieren muss. Es ist nur die Frage, ich bin mutig, wenn ich mit geschlossenen Augen eine Treppe runtergehe, ein Stück weit. Ich kann es ein Stück weit kalkulieren. Ich weiß nicht genau, was kommt auf mich zu. Wenn man das immer wieder macht, ist das ganz normal. Ne? Es wird im Grunde nur von dem, der das sich nicht vorstellen kann, weil man damit ja anfängt. Man fängt ja nicht so an, aber wenn man das 30 Jahre macht, ist das dann das, was man tut. Ne? Es ist dann nicht mehr mutig, es ist einfach das, was man auch kann, weil zum Schluss wiederholen sich Themen und man weiß, okay, wenn ich das mache, wird wahrscheinlich das passieren und dort weiß ich halt noch nicht und dann mache ich das halt, arbeite ich bis zu dem Punkt hin und dann klappt das eben.
Aber war das eine Sache, die von euch forciert war, zu sagen, wir möchten, dass viele unterschiedliche Personen bei uns arbeiten oder hat sich das entwickelt?
Ja, also wir haben das am Anfang. Warum kam das? In der Brotklappe gab es immer Phasen, so drei Phasen im Jahr, wo sich verschiedene Gruppen von Leuten immer wieder beworben haben. Manchmal waren es ganz junge Leute, dann waren es manchmal auch ältere Leute, dann waren es Leute aus bestimmten Studiengruppen, die sich dann beworben haben. Das gab dann immer so einen Sog. Dann hatten wir auf einmal 6 oder 7 Mitarbeiter aus Kolumbien auf einmal in der Firma. Und dann haben wir gedacht, wie ergibt sich das? Und das war also international, fanden wir schon immer super. Allerdings gibt es da Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob jemand aus Brasilien zum Studieren kommt und nebenbei bei uns arbeitet. Der hat ja seinen Fokus, der will sich weiterbilden, der will danach in sein Land zurück oder. Oder ob jemand unter widrigen Umständen hierher gekommen ist und eigentlich hier versucht zu settlen und sein Leben zu machen. Der bringt eine ganz andere Geschichte mit und auch einen ganz anderen Fokus und auch ganz andere Themen. Und die ersten Mitarbeitende, die wir so aus einem Umfeld hatten, die, sage ich mal, jetzt nicht zum Studieren da waren. Integration, super, natürlich, wir sind integrativ und wir merkten irgendwie, wir wissen gar nicht, wie das geht. Ja, weil wir haben gemerkt, dass die haben gut gearbeitet, wir waren auch nett mit denen, die waren nett mit uns, aber die sind irgendwann wieder abgehauen, weil wir konnten denen nicht das geben, was sie gesucht haben. Und wir konnten es aus denen auch nicht erfragen. Die waren meistens gar nicht willig, mit ihrem Arbeitgeber so ins kurze Gras zu gehen. Was ist das, was dich hier wirklich interessiert? Was willst du hier mitnehmen? Ja, dann wird das immer noch über eine Sprache übersetzt. Meinetwegen spricht er Arabisch, wir sprechen Deutsch, über Englisch wird sich dann einigermaßen verständigt. Da kommt das gar nicht, das kommt praktisch gar nicht raus. Und dann haben wir gemerkt, okay, Integration ist nichts, was man macht. Das ist etwas, was man machen möchte. Also man geht darauf hinzu, man guckt, okay, was funktioniert nicht, weil nimm mal Öl und Wasser. Wenn das verbunden ist, das sieht man ganz klar. Wenn das sich verbinden will, das ist ein langer Prozess. Das heißt, man muss irgendwas machen, was das miteinander verbindet. Und dabei hatten es tatsächlich eine größere Gruppe. Wir hatten mal 2, 3 oder 4 Mitarbeitende aus der Ukraine zwischenzeitlich. Europäisches Nachbarland, gebildete Leute, die hatten alle schon ihre Jobs dort gehabt. Und wir haben dann gemerkt, auch wir haben in Englisch, wir konnten uns gut mit denen verständigen. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung, dass es hier Missverständnisse geben kann. Aber wenn man sich nicht über seine Muttersprache, seine gemeinsame versteht, gibt es Übersetzungsfehler. Punkt. Du weißt nicht, was kommt bei der anderen Person an. Was hat die für eine Kultur? Und selbst in der Ukraine ist Arbeitgeber, Arbeitnehmer ein bisschen anders getaktet als bei uns. Auch der eine Mitarbeiter, mit dem du gesprochen hast. Das ist wirklich ein super Typ. Der ist so herzig und so ein guter Typ, dass wir praktisch irgendwann nicht mehr verstanden haben, warum bestimmte Dinge eigentlich einfach nicht funktioniert haben. Der hat uns einfach nicht verstanden. Wir haben immer erzählt, er hat immer genickt. So, wir haben dann irgendwann angefangen, mal endlich einen Dolmetscher dazu zu nehmen und da haben wir gemerkt, dass einfach signifikante Teile unserer Kommunikation gar nicht angekommen sind. Ja. Und zwar von simplen Sachen, die im Arbeitsablauf da sind. Und Da rede ich noch nicht von wirklich kulturellen Unterschieden, wo auch Mann, Frau miteinander einfach ganz anders konnotiert ist. Wo wir hatten einen wirklich sehr, sehr guten Mitarbeiter aus Syrien. Den mussten wir jetzt leider gehen lassen. Wir haben es nicht geschafft, die Kulturen zusammenzukriegen. Also es gab einfach in den Teams immer wieder Störungen. Wir haben auch gemerkt, dass wenn wir ihm noch mehr Flexibilität und noch mehr Verständnis darüber, wie wir arbeiten, ihm abverlangen, dass es einfach eine Überforderung wird. Da gibt es noch ein paar mehr Aspekte. Das ist richtig nervig. In dem Fall Integration nicht gelungen. Ja? Das ist ein konstantes Ansinnen. Wir versuchen, dort zu adaptieren, aber wir mussten in dem Fall auch sagen, okay, wie weit strapazieren wir die Gesamtorganisation jetzt auch? Und wir, Annika und ich im Wesentlichen, strapazieren die ins Maximale. Die Mitarbeiter hatten schon ein halbes Jahr vorher den Eindruck, dass es jetzt mehr als genug ist, was wir hier versucht haben und probiert haben. Und das hat mit ihm gar nichts zu tun. Das hat einfach was mit den Unterschiedlichkeiten zu tun und den Wichtigkeiten und dem Verständnis, wie bestimmte Dinge gemacht werden. Wenn da so eine Organisation ist nicht, hat Endlichkeiten, was ihre Flexibilität und ihr Aufnahmevermögen betrifft. Und daran müssen wir arbeiten. Es war im Wesentlichen eine sehr junge Gruppe von Mitarbeitenden bei uns, die nicht einverstanden war mit. Es hat mit Können und Wollen nichts zu tun. Es war für die einfach schwierig, dort zu sagen, okay, wir müssen hier beweglicher werden. Das ist eine anstrengende Leistung, jedes Einzelnen zu sagen, okay, so will ich es eigentlich haben. Alle so, hier alle meine Mitarbeiter reden so mit mir, nur der eine ist komplett anders. Das ist das, wo es hin muss. Und das ist das, was Unternehmen brauchen, um erfolgreich die Transformation aus industriellem Zeitalter ins Digitale hinzubekommen. Weil die Unterschiedlichkeit ist eh da. Die ist schon in dem Team, wenn wir mal alle, wo wir sagen, die müssten wir integrieren. Mhm. Allein da die Unterschiedlichkeit hat sich in den letzten Jahren so erhöht, ja, zwischen den einzelnen Mitarbeitern. Und die können alle in Deutschland geboren sein und alle in Weimar aufgewachsen sein. Trotzdem ist da eine Unterschiedlichkeit da, über zum Teil auch über gesundheitliche Themen, die eine hohe Flexibilität in Unternehmen erfordert. Ja.
Ja. Du hast gerade schon ganz, ganz viele wichtige Punkte gesagt, die total spannend für Menschen sind, die uns zuhören. Und zwar sowas wie Sprachbarriere ist immer ein Riesenfaktor. Und dass da aber auch sowas reinspielt, wie wir geben uns schon ganz viel Mühe und denken, wir kommunizieren total klar. Und manchmal ist das ja schon auf Deutsch, dass man denkt, man kommuniziert klar und es kommt was ganz anderes an. Ja. Und das nochmal in einer anderen Sprache und dann nochmal dieses Ding von, ich habe das oft erlebt, dass Menschen dann auch nicht anecken wollten und die wollten, dass alles rund läuft und haben deshalb einfach freundlich genickt, weil sie nicht auffallen wollten und dachten, so funktioniert es halt gut. Und im Endeffekt war es dann für beide Seiten ganz frustrierend. Ja. Und deshalb ist dieses Sprachbarriere-Thema war das, was ich immer rausgebracht habe, was ein großer Faktor ist. Ich meine, du hast jetzt von diesem einen Fall erzählt, aber wie schafft ihr das sonst, dass ihr das gut hinbekommt?
Das ist recht einfach zu schaffen. Ne? Also erstmal mehr Zeit einplanen bei der Kommunikation. Wiederholung, also ich höre immer die doppelte Anzahl an Wiederholungen anplanen. Wenn man jetzt Mitarbeitern eine Anweisung gibt, eine Erinnerung muss man manchmal noch geben und dann erinnert man nochmal ein bisschen freundlicher dran. So, danach kommen verschiedene andere Maßnahmen. Ja. Aber man muss da mehr Zeit einplanen. Sagen, okay, 3-4 Mal nochmal gucken, hast du mich verstanden? Und auch einen Dolmetscher mit dazu jetzt nehmen, nicht bei jeder Anweisung, aber vielleicht auch mal ins Schriftliche gehen. Man kann das ja alles gut übersetzen. Da muss mehr nachgebessert werden. Ja? Mhm. Und das lässt sich, sage ich mal, relativ einfach machen mit einzelnen Maßnahmen. Und wenn man da eine grundlegende Klärung drin hat, zum Beispiel über Arbeitsabläufe, dann geht das schon. Zwischenmenschliche Themen wieder ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja?
Ja.
Jemand redet so mit seinem Kollegen und bei dem kommt das so und so an. Jeder tut aus seiner Erfahrung heraus handeln meistens. Aber auch da, Dolmetscher, es ist Arbeit, man muss da Energie reinstecken. Es klappt leider nicht so, irgendwie ein Gesamtkonzept ist hier mal ganz schnell und dann ist das integriert. Nee, das ist ein Ansinnen. Es geht die Richtung auch mit der Sprache, das kann man schon machen, weil es ist Verständigung. Es sind praktisch binäre Daten, 0 und 1. Ne? Man muss nur gucken, dass wenn man 0 sendet, auch 0 ankommt.
Ja.
Und bei 0,5, das kann man übersetzen, das dauert einfach nur ein bisschen mehr als im Deutschen. Aber wie du schon sagst, die Missverständnisse sind auch auch da, wenn die Sprache gleich ist.
Ja, auf jeden Fall. Weil mir ist das direkt aufgefallen bei euch, dass ihr Stellenanzeigen Englisch, Deutsch zum Beispiel direkt drinstehen hatte, wo ich schon mal dachte, das zieht ja schon mal eine ganz andere Zielgruppe an, wenn ich diesen Raum überhaupt schon mal eröffne.
Ja, und das ist auch ein Grund, warum viele englischsprachige, also auch Personen, die gar nicht vorhaben, in 2 oder 3 Jahren Studium jetzt Deutsch zu lernen oder dass die sich bei uns bewerben, weil das gibt es wenig. Es gibt es wenig. Wir machen die Einarbeitung in der Produktion ist in Englisch oder in Deutsch, das praktisch geht genau. Also das Team in der Produktion, Bäcker, Patisserie, Küche, ob die Deutsch oder Englisch reden, ist für die fast gleich in der Arbeit. Das heißt, man kann als Englischsprachiger da sehr gut reinwachsen. Wir haben auch einige, die das in Deutsch gar nicht könnten, mal so, weil sie gar kein Deutsch sprechen.
Mhm.
Ja, im Verkauf geht das nicht, aber wir haben auch viele Mitarbeiter, die Stück für Stück ihre Sprachkenntnisse auf einen bestimmten Stand gebracht haben und dann Stück für Stück in den Serviceposten reingerutscht sind und sich dort auch exzellente Verkäufer geworden sind. Das ist schon im Außen einen Wert, ne? Weil auch diese Erfahrung zu machen, ja, kannst du jetzt nicht in deiner Deckungsbeitragsrechnung die Aufwendung mit reinrechnen. Ne? Was ist der extra Aufwand? Das ist, das ist jetzt ein bisschen Brotklappe typisch, okay, alles fürs Produkt. Erst einmal die ersten Jahre, wir waren keine Bäcker, ich war kein Bäcker. Mhm. Okay, wie man das zu Hause hinkriegt mit 20, 30 Broten, das war geschafft. Wie kriegt man das mit einem Team von 5, später 10 Leuten und täglich und irgendwann 100, 200, 300 Brote hin, so eine Qualität. Da musst du vollen Fokus schaffen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Störungen erstmal ausgeschaltet. Andere Dinge wie, okay, Geschäft kommt später, erstmal muss das Produkt stehen. Ja. Und später dann, okay, Unternehmenskultur. Wie geht es dem Team? Wie kann man eine Atmosphäre schaffen, in der sich jeder gut entwickeln kann, Anforderungen angegangen werden können, sodass niemand hier seine Zeit verplempern muss und sagt, okay, ich bin hier so rausgegangen, wie ich reingegangen bin. Mhm. Das hat dann die letzten 3-4 Jahre praktisch Zeit in Anspruch genommen, das auf eine gewisse Situation zu bekommen. Und das vor dem Hintergrund, ich sage das deswegen, weil wir haben uns, das war gut fürs Produkt und gut für die Unternehmenskultur, nicht um die Aufwendungen dafür geschert. Jetzt schauen wir, dass wir die Aufwendungen auch mal angucken und sagen, okay, ist das, wie sind die Verhältnisse? Ist das das, was wir leisten wollen, müssen, können? Nicht im Sinne von gut oder schlecht, aber damit man die Aufwendungen ausbalancieren kann.
Ja, es klingt schon mal nach einer spannenden Haltung und nach einer anderen Herangehensweise, als das wahrscheinlich auch viele Unternehmen machen. Was mich auch nochmal interessieren würde, du hattest vorhin von auch so kulturellen Unterschieden gesprochen und dass das zu Konflikten kommen kann und hast es einfallen genannt, aber wie geht ihr damit in der Regel um, wenn das aufkommt? Wie kriegt ihr das überhaupt mit?
Wir haben eine scheinbar funktionierende Kommunikationskultur. Das heißt, es gibt dann den Teamleiter oder den Abteilungsleiter und so und die Sachen fallen auf. Die Leute, also unser Team, es gibt sicherlich Personen, die halten einiges unterm Teppich und kommen nicht mit jedem Ding. Aber das ist eher weniger der Fall. Das heißt, wenn irgendjemand was quer liegt, das lässt sich fast nicht vermeiden. Ja, die Störung, die Teams sind auch so sensibel, die Mitarbeiter oder auch so miteinander, schätzen sich so, dass, sage ich mal, wenn irgendjemand was passiert, wo der vielleicht nicht selber kommt, dass gleich ein anderer kommt. Dann ist der Betriebsrat noch bei uns sehr aktiv und ein guter Ansprechpartner. Das lässt sich fast nicht vermeiden, dass solche Themen herauskommen. Ganz konkret so zwischenmenschliche Themen. Wir hatten das zum Beispiel bei einem Studenten nicht aus Deutschland und einem Mitarbeiter auch nicht aus Deutschland. Da sind ein paar Sachen echt eskaliert. Wir haben das nicht gut handeln können. Also das war letztes Jahr. Und das hat sich dann noch an ein paar anderen Stellen. Das ist richtig eine Herausforderung gewesen, weil wir haben gemerkt, okay, wir können natürlich die Themen der Mitarbeiter aufnehmen und sagen, okay, dann gehen wir zu den Mitarbeitern und es geht um sagen, auch übrigens, die haben gesagt, dass.
Oh, ganz schwierig.
der sagt, nee, war alles gar nicht so. Und wir dann so, okay, wie machst du da weiter? Das wird ja nichts. Ja. Wir setzen uns hier zusammen. Also im Grunde haben wir dann über die, okay, funktioniert nicht, gesagt, okay, eigentlich müssten die sich alle zusammensetzen. Das ist ein Arbeitsvertrag, da steht das nicht drin, du musst hier dich mit allen Leuten zusammen. Also ich sag mal, da sind wir noch am Probieren. Ja, wie man das macht. Aber im Grunde ist die bei einer nächsten Gelegenheit Notwendigkeit, so etwas zu machen, wird die Verantwortung in die Teams delegiert. Weil was passiert, wenn du hast eine Gruppe von 5, 6 Leuten und zwei haken sich miteinander, dann sagt, klärt das bitte. Ja. Was ist das Ding? Warum landet das überhaupt bei der Geschäftsleitung oder bei der Personalabteilung? Ihr habt ein Missverständnis, da ist etwas, was zu klären ist. Könnt euch einen Supervisor daneben setzen, könnt das mit einem Coach belegen, wenn ihr da Unterstützung wollt. Klar, wenn es um ein paar sensible Themen geht, muss das in einem sicheren Rahmen passieren. Aber eigentlich haben wir gemerkt, die Versuche, Personalabteilung, Betriebsrat oder whatever, das hat einfach gar nicht funktioniert in solchen zwischenmenschlichen Themen.
Mhm. Ja. Aber würdest du sagen, das ist so eine berechtigte Angst, dass Leute sagen, es ist irgendwie vielleicht eine Herausforderung mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen oder ist es ein bisschen, was du am Anfang auch schon anklingen lassen hast? Auch wenn Leute in Weimar aufgewachsen sind oder in Erfurt, sind die auch nochmal unterschiedlich? Oder würdest du sagen, muss man sich schon nochmal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, wie man da mit den Konflikten umgeht?
In jedem Fall sollte man nicht mit einem fertigen Konzept kommen, außer es hat sich schon 10-mal bewährt. Aber selbst da muss man gucken, klappt es beim 11. Mal auch noch. Und es ist alternativlos. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, wenn ich Angst habe, vom Bus überfahren zu werden, ich bleibe zu Hause. Irgendwann gehe ich nicht mehr aus meinem Zimmer raus. Also bester Tipp ist, kein Team mehr als 12 Leute. die organisieren sich relativ von selber.
Also kommt es auf die Größe der Teams an.
Absolut. Ja. Also wenn du sagst, okay, sobald du 13, 14 hast, hast du zwei Gruppen und schon geht's los. Aber selbst bei 8, 9 Leuten, das war jetzt nicht wirklich ein Tipp, die Herausforderung nicht scheuen, einfach diese Themen anzugehen und dafür auch Zeit einzuplanen. Aber wenn ich über Nachwuchsmangel klage, muss nicht klagen, aber ich sage, okay, ich finde keine Leute oder ich finde keine guten Leute oder ich finde keine Auszubildende oder. Wie bin ich daran beteiligt, dass ich die nicht finde? Ne? Wir haben Bewerbungen ohne Ende, also auch deutschsprachige Bewerbungen, einfach weil das ergibt zum Schluss unkonzeptioniert und unkalkuliert eigentlich eine Umgebung, in der jeder arbeiten möchte. Ist es einfach? Nein. Also das ist der Bereich, in dem wir arbeiten, der ist anstrengend. Verkäufer, 8 Stunden stehen, die Schlange hört nicht auf oder auch in der Gastronomie oder in der Produktion. Das ist keine leichte Arbeit. Ich sitze nicht rum und drehe meinen Bleistift dreimal in der Runde. Mhm. Ja, Bezahlung ist Mindestlohnbereich, also wird es auch bleiben. Ja, sonst werden die Preise steigen noch in unerreichbare Höhen. Aber die Bezahlung, ob die nur 1, 2 Euro höher ist, nach 2, 3 Monaten, ist mein Erlebnis deswegen auch nicht mehr so groß. Wichtiger ist die Atmosphäre, in der ich arbeite, weil da arbeite ich jeden Tag. Und kann ich mich entwickeln? Werde ich gesehen? Also nicht im Sinne von betreuend gesehen, sondern bin ich hier sichtbar? Ne? Und ich würde jemanden raten zu schauen, das ist okay, kann ich mich hier entwickeln? Bin ich noch die gleiche Person wie vor 2 Wochen oder vor 2 Monaten, dann verschwende ich hier, glaube ich, meine Zeit und tausche nur Lebenszeit gegen Geld. Mhm. Ja. So, und das ist die Unternehmenskultur, mit der wir das digitale Zeitalter auch mit traditionellem Handwerk gut belegen können. Wir haben ein eigenes Ausbildungssystem, wir hatten Ausbildungsstopp, wir haben keine neuen Auszubildenden mehr angenommen, weil wir einfach zu viele haben. Und wir haben jetzt die Schwierigkeiten, Leute zu finden oder auch Wuchs zu finden, nicht. Da scheint etwas in dem Angebot, was wir geben, zu funktionieren im Außen. Ne? Und das ist darüber, dass wir es ja nicht uns bei jemandem abgeschaut haben, im Grunde auch zugänglich. Also auch für andere KMU-Unternehmen zu gucken und zu schauen, okay, wie gehen wir mit den Herausforderungen? Ist da etwas dabei, was ich auch übernehmen kann für mein Unternehmen? Ne? Mhm. Weil die Herausforderungen sind groß. Das ist nicht nur Generation Z, sondern ein kompletter Mindset-Wechsel, weil ich lerne etwas und ich sammle 10 Jahre Wissen an und tausche dann mein Wissen gegen Geld. Die restlichen 40 Jahre, der Zug ist abgefahren, ne? Und zwar schon gestern. Das bedeutet, viele junge Leute sitzen jetzt da und werden sich fragen, warum studiere ich eigentlich noch die 3 Jahre? Weil das, was ich jetzt dann gerade versuche zu lernen, macht die KI gestern schon schneller. Und das heißt, ich werde da gar keine Arbeitsstelle mehr finden. Vor dem Hintergrund müssen andere Modelle gefunden werden, ja, mhm. Wie wir leben und arbeiten. Und ein paar Dinge werden bleiben, aber auch das Bäckerhandwerk wird sich nicht stabilisieren über was war in den letzten 20 Jahren. Ja, weil da findet man keinen Nachwuchs mehr, etc. mit den alten Antworten.
Ja, das finde ich ganz toll. Es sind wahnsinnige Herausforderungen in ganz, ganz vielen Branchen, die schon da sind, die gestern schon da waren, die morgen da sein werden. Und ich finde, man merkt so ganz toll diesen Unterschied zwischen einem Teil, der sich entweder so ein bisschen darauf versperrt oder der sagt, ja, aber nee, wir passen jetzt unsere Arbeitsbedingungen nicht an oder nee, die Ausschreibungen sind auf Deutsch, weil die müssen halt alle Deutsch können und sagen dann aber, ja, wir finden keine Auszubildenden mehr und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und dann Leute, mit denen ich spreche, die sagen, ja, da ist ein Problem, wir machen es halt anders, mal gucken, ob es klappt. Und das finde ich so schön, es gibt ja offensichtlich Wege, weil wie du sagst, ihr habt Job, Auszubildende anzunehmen, das ist das, was sich viele wünschen würden. Mhm. Die versuchen ja wirklich händeringend und das finde ich sehr inspirierend. Mhm. Ja. So, was mich auch nochmal interessieren würde, du hast vorhin schon gesagt, es gibt so einen Teil Menschen, die zum Studieren zum Beispiel in Weimar sind und ein Teil der schwierigen Bedingungen nach Weimar gekommen ist. Ist das auch ein Thema, so Aufenthaltserlaubnis, dass ihr da Schwierigkeiten mit habt?
Bei uns nie. Nee, wir haben die einzelnen Personen, die einzelnen Mitarbeitenden haben manchmal Schwierigkeiten mit der Ausländerbehörde. Ich sag mal, die hat zu tun. Die müssen im Grunde, dürfen niemanden benachteiligen, auch niemanden bevorteilen und die müssen halt schauen, dass es alles mit dem Gesetz auch vereinbar ist, was sie da machen. Und das ist manchmal harsch für die, die eine Verlängerung des Visas brauchen, aber in meiner Wahrnehmung immer fair. Wir selber haben da keine Schwierigkeiten gehabt, weil sich bei uns niemand beworben hat, der einen befristeten Aufenthaltstitel hatten. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die bei uns ein Praktikum gemacht hat, die wollten wir danach gern einstellen. Da mussten wir mal ein paar mehr Runden drehen. Aber wir haben die Behörden immer als sehr kooperativ erlebt und wir gehen das immer mit Geduld und Langmut an und auch gerade mit einem Verständnis für die Personen, die das ja auch regulieren müssen und ausfüllen. Das heißt, mit Respekt und dann hat das in der Regel immer funktioniert. Wir haben da keine schlechten Erfahrungen gemacht oder irgendwelche Probleme tatsächlich erkannt.
Nein, das ist auch mal eine neue Anforderung. Sie sagen, voll oft höre ich da große Schwierigkeiten, aber schön, dass es auch anders funktionieren kann.
Man muss erstmal verstehen, was die andere Stelle für Anforderungen hat, wenn ich mich nicht dafür interessiere, was mein Gegenüber will, sondern nur mit meiner Vorstellung komme und sage, so müsste das jetzt mal funktionieren, so habe ich mir das ausgedacht. Wenig funktioniert so.
Klingt nach einer Lebensphilosophie von dir.
Erfahrung ist das. Erlebte Erfahrung. Das ist das, was wir beobachtet haben und das hat funktioniert. Also machen wir das. Das ist.
Ja, klingt sinnvoll.
Genau. Nee. Es hat funktioniert, deswegen machen wir es wieder. Genau.
Ja. Brain. Ja, ich hatte nochmal auch auf eurer Website gesehen, da war ein Interview mit wahrscheinlich ein ehemaliger Mitarbeiter von euch, der erzählt hat, dass er wegen einem englischsprachigen Studienangebot nach Weimar gezogen ist. Für wie wichtig hältst du diese ganzen Rahmenbedingungen, dass Leute dann wirklich auch in Weimar bleiben, sowas wie internationales Studienangebot, politische Situationen?
Das ist eine gute Frage. Franika hat mir gerade von einem Mitarbeiter erzählt, er sagte, westlichen Teil Deutschlands gelebt und meinte, der offene, sondern der nicht offene Rassismus dort hat ihn mehr gestresst als der offene Rassismus, der hier in Thüringen ihm entgegenschlägt. Also die, sag mal, die kleinen Ninglichkeiten auf der Straße, wo du halt merkst, nicht jeder sagt, hallo, willkommen, also er kann das damit besser dealen. So etwas. Also die Rahmenbedingungen, die politischen, ich kann erkennen, bei fast allen Studentinnen, die hier sind, dass die sehr gerne in Weimar bleiben wollen. Und viele bleiben auch nach ihrem Studium in der Brotklappe und dann aus der Brotklappe versuchen sie hier ihr Gelerntes anzuwenden, um hier in der Region zu bleiben. Bei den Personen, die bei uns, sage ich mal, einen Teil ihrer Lebenszeit verbringen, habe ich den starken Eindruck, dass das gut funktioniert, was hier ist.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Weimar auch nochmal eine andere Situation bietet, als zum Beispiel auch so der ländliche Raum.
Absolut.
Weil es ist natürlich schon so, selbst wenn Betriebe alles richtig machen, wenn drumherum halt einfach nichts ist zum Leben und du mit einem Thüringer Wald bist, dann ist es natürlich nochmal schwieriger für Menschen dort Fuß zu fassen.
Ja, also wenn ich im ländlichen Raum von Thüringen wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass ich ein Unternehmen habe, was nach außen strahlt, hier ist jeder willkommen. Das heißt, weil das ist die Angst. Du kommst irgendwo in die Region und du bist einfach fremd und du hast zwar einen Job und der ernährt dich und du kannst mit deiner Familie das Häuschen kaufen, aber du hast jeden Tag das Gefühl, du bist bei fremden Leuten. Und das höre ich von den Studentinnen, die bei uns, die dann irgendwann Deutsch lernen müssen, weil sie außerhalb von Berlin in keiner deutschen Firma mit Englisch irgendwie weiterkommen. Mhm. Sondern das ist wirklich, das habe ich mehrmals gehört, ist das alles nicht repräsentativ und ein Querschnitt? Ne? Wir haben jetzt keine tausende Mitarbeiter. Das ist keine Befragung, aber ich weiß es genau von zwei Mitarbeitenden, die hochqualifiziert waren und die sich gesträubt haben, Deutsch zu lernen. Versteht man auch nicht so richtig, haben sie gedacht, sie kommen auch mit Englisch durch. Klappt ja in der ganzen Welt, klappt in der Brotklappe, aber in keinem richtigen Job, den sie versucht haben zu finden. Da war immer dann Deutsch notwendig und das war dann eher. Ja.
Und du hast gerade schon so offenen Rassismus angesprochen. Gab es da auch schon mal Vorfälle? Ich meine, da gibt es ja wahnsinnig viel Kunden in Kontakt, dass es da schon mal irgendwie Vorfälle gab?
Jetzt nicht gegen unsere Mitarbeitenden, aber gegen unsere Läden. Immer in der Zeit hier, 8. Mai, glaube ich, ne? Goldstadt Braun, da sind unsere Scheiben immer schön lädiert oder vollgeschmiert.
Wirklich?
Ja, da haben wir jedes Jahr.
Krass. Genau. Aber ihr bleibt weiter stabil immer. Oder gab es da mal Zweifel?
Nee, nicht an der Haltung. Aber was, ich sag mal, Goldstadt Braun ist jetzt nicht ein Brotklappe-Marketing oder das ist im Grunde etwas, wofür wir eine Plattform, naja, das ist immer ein bisschen, also das Stadt sind wir eigentlich nicht. Also das Stadt, wir sind nicht Goldstadt Braun. Warum nicht? Ich und meine Frau, wir glauben nicht an einen Gegen, ja. Der ist doof, wir sind gut. Das leuchtet uns nicht ein. Das macht keinen Sinn. Es funktioniert auch nicht, auch sichtbar nicht. Ne? Die Aktion Goldstadt Braun ist mega gut, unglaublich wichtig. Das Stadt ist eine Provokation, die niemandem hilft.
Was würdest du stattdessen wählen?
Es ist schön, über das zu sprechen, ich würde empfehlen, über das zu sprechen, was ich haben will, nicht über das, was ich nicht haben will. Ja.
Und was willst du haben?
Wir wollen alle in Harmonie miteinander leben. Das ist unser Ansinnen. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir sagen, du bist doof und ich bin gut. Das ist ausschließen. Das ist nicht inklusiv. Das ist Öl und Wasser. Das bleibt immer getrennt. Ja? Genau, das ist kein Verurteilen von einem Ansatz. Das ist kein, das ist auch kein Judgen über was ist gut, ist schlecht. Es ist nur, wir hatten Goldstadt Braun die letzten 3 Jahre und genau, wir müssen schauen, dass wir das machen, was funktioniert und zu adressieren, was adressiert werden muss und was wir nicht wollen, das ist alternativlos. Deswegen haben wir Goldstadt Braun unterstützt und werden das auch in den nächsten Jahren tun, weil es wichtig ist, Haltung zu zeigen. Genau.
Hast du aber so, wenn man sich nochmal so die gesellschaftliche Situation anguckt, Erstarken von rechten Parteien, hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss auf eure Bäckerei?
Das ist eine gute Frage. Also alles, was passiert politisch mit der Polarisierung, ist, wenn man darüber nachdenkt, also so geht's mir, ach du Scheiße, wie soll das enden? Aber es ist nur im Kopf. Wenn ich gucke, was passiert, mein Brot unberührt. Meine Mitarbeiter tatsächlich in ihrem täglichen Tun unberührt. Was im Kopf passiert, kann ich nicht, weiß ich nicht. So, ne? Aber viel davon ist im Kopf aktuell, kann ich nicht erkennen, wo meine Lebensrealität, weder die von mir noch von den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, sich verändert hat, sage ich mal, seit der letzten Wahl. Ne? Es haben sich Dinge verändert, aber ich habe bis jetzt, und Weimar ist eine Blase und ich bin es nicht unterwegs und mache Befragungen, aber Weimar ist immer weiter, immer bunter geworden. Es hat sich nicht viel für mich erkenntlich verändert. Ne? Mhm. Ich weiß, wie die Wahl ausgegangen ist. Ich kann mir denken, wie die Sitzeverteilung aussieht, wie die Themen gemacht werden. Aber alles, was befürchtet wurde, hat sich bisher für mich nicht gezeigt. Oder das heißt nicht, dass nichts passiert ist. Das heißt nur, dass es erstmal wenig angekommen bei mir selber.
Aber dann, ich merke so, ich bin von diesen Sachen halt auch einfach erstmal nicht betroffen. Also vielleicht als politische Bildnerin ist das was manche Parteien nicht gut finden. Aber als weiße deutsche Frau nicht. Und wenn ich dann aber mit Freunden spreche, die migriert sind, die haben das Gefühl, so dieser Raum des Sagbaren hat sich ein bisschen verschoben und sie werden doch nochmal eher angesprochen in der Straßenbahn und rassistisch beleidigt. Und da kann ich mir vorstellen, das schafft eine Lebenssituation, wo Leute irgendwann sich so denken, oh, will ich gerade noch hier sein? So, deshalb ist das ein bisschen der Hintergrund.
Ja, das habe ich jetzt von jemandem noch nicht direkt gehört, aber ich kann mir das gut vorstellen. Klar, einer starken in Form von Prozenten in der Sitzeverteilung, also im Wahlergebnis, tut natürlich aus einer kleinen Gruppe von Leuten gefühlt eine größere Gruppe von Leuten machen. Das heißt, es gibt ein Erstarken von Meinung. Das ist ohne Frage. Es ist jetzt erstmal, und das, wie gesagt, das ist Weimar und eine relativ kleine Bubble. So hat sich das in meiner Lebensrealität nicht eingetragen. Aber ich sag mal, bei dem Erstarken der AfD ist es mir selber nochmal aufgefallen, dass je mehr dagegen kam, desto größer sind die geworden. Also das ist nicht meine Beobachtung, aber etwas, was aufgefallen ist. Und es ist immer mehr dagegen und Verbot. Und je mehr Verbote, zack, doppelte Wahlergebnisse beim nächsten Mal. Also das meinte ich mit gegen. Ich dachte, okay, vielleicht das funktioniert. Also ja, irgendwie nicht gut. Und das dagegen, und das war ehrlich und aus vollem Herzen, und dagegen müssen wir was tun, aber das Ergebnis hat gar nicht funktioniert. Heißt nicht, dass man es nicht hätte machen sollen, darum geht es nicht, sondern irgendwie, okay, wie kann man das angehen? Ne?
Denkst du, Betriebe sind ein Ort, an dem Integration gut gelebt werden kann?
Unbedingt. Die gesellschaftliche Veränderung von Organisationen in der Gesellschaft hat viel größere Wichtigkeit als die politische, die ja nur agiert und reagiert auf das, was gewollt wird. Also Demokratie, das Prinzip ist bekannt, wir sollten es jetzt in den letzten Jahren alle verstanden haben. Wir müssen, wenn wir Änderungen wollen, müssen wir das tun, was Änderungen bringt. Mhm. Unsere Stimme nehmen und abstimmen. Ja?
Ja.
Das ist das Prinzip. Noch, solange das keiner abschafft. Ne? Mhm. Und Organisationen ist ein Zusammenschluss aus vielen Individuen, da passiert etwas. Ne? Ich alleine schaffe nicht so viel und die Politik reagiert nur, die setzt um, die schafft den Rahmen. Aber der Rahmen muss vorgegeben werden von einer Gruppe von Personen. Und das heißt, der Entwicklungsraum und auch der Wohlfühlraum, dafür sind Organisationen sehr wichtig. Also es geht nicht nur darum, wie viel Ertrag machen die und steuern sie sicher in die Zukunft, sondern auch, was passiert mit den Personen, mit den Individuen, mit den Menschen, die dort arbeiten. Das ist sehr wichtig und das hat einen Einfluss. Mhm. Also unter anderem reden wir heute, weil das einen Einfluss hat, was da gemacht wird. Und das ist alles, was wir tun, was wir sagen, hat einen Einfluss. Wenn wir denken, oh, es ist alles so, wie ich es will und ich gucke nicht genau hin, hat das einen Einfluss. Und wenn wir sehr genau schauen und sehr sorgfältig sind, hat das auch einen Einfluss. Und zwar einen unterschiedlichen. Das heißt, wir haben die Dinge durchaus in der Hand, je bewusster wir Themen angehen. Ne? Mhm. Ja? Der ist schuld und der muss sich ändern. Wo hat das je funktioniert? Mhm. Wenn die weg sind, dann ist alles gut.
Ja. Ich finde schön, dass du gerade Wohlfühlraum benutzt hast. Erstmal, weil ich gerade ein Seminar gegeben habe zum Thema, wie schafft man einen Wohlfühlraum?
Wie denn?
Kontext. Es gibt keine einfachen Antworten.
Nein.
Buch mal ein Seminar.
Ja, genau. Man macht sich auf den Weg.
Genau, man macht sich auf den Weg. Und ich finde mal das Wichtige zu verstehen, dass es in der Regel nicht damit getan ist, einfach, ich stelle jetzt einfach mal haufenweise Leute an und naja, schauen wir mal, was wird und ich mache erstmal gar nichts, sondern sie sollen halt einfach da zusammenarbeiten. Mhm. Dann treten diese Probleme auf wie Sprachbarriere, man kann nicht gut zusammenarbeiten, weil der Arbeitgeber vielleicht auch gar keinen Blick darauf hat, dass das eben potenziell Schwierigkeiten haben kann. Wenn ich als deutschsprachige Angestellte dann noch so eine Übersetzungsleistung noch nebenbei liefern muss, wenn mein Unternehmen auf Effizienz jetzt trimmt ist. Und dass es auch die Frage aufwirft von, ich leite etwas und wie schaffe ich es, einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen bleiben wollen, an dem sie sich wohlfühlen und an dem halt alles so zusammenfließt. Mhm. Und ich habe mich dann noch so gefragt, wie schaffst du es, dass soziale Verantwortung, die du ja offensichtlich siehst und mitbringst und aber auch, ich halte meinen Laden am Laufen, wie funktioniert das für dich gut?
Das ist Stand heute würde ich sagen, wenn ich die einzelnen Aspekte der Wichtigkeiten alle in meiner Erfahrung habe, das heißt, sagen wir, es gibt 4 Punkte oder es gibt 6 Punkte, Produktqualität, Wohlfühlatmosphäre, Ertrag, Prozess, keine Ahnung, Kundennutzen. Wenn man das alles im Blick hat, versucht man das alles gleichzeitig hochzufahren. Wenn man alles noch nicht kann, dann muss man an irgendeiner Stelle anfangen. Das heißt, es geht in der Reihenfolge. Das heißt, was ist mir am wichtigsten? Es hat eine Reihenfolge, eine Priorität. Was hat eine höhere Priorität? Produktqualität, Kundennutzen, Ertrag oder Unternehmenskultur? Be my guest. Womit fängt man an?
Ja.
Die meisten fangen mit Ertrag an.
Ja.
Ja, wenn Sie wissen, das ist das erste von 4, sage ich mal jetzt an dem Beispiel, ist alles gut.
Ja.
Dann fangen Sie mit den anderen Dingen an, wenn Ertrag da ist.
Ja.
Wenn Sie glauben, es geht nur um Ertrag, bleiben die anderen Dinge so, wie sie halt gerade sind. Ja?
Ja.
So, dann wird das delegiert. Ja, die Mitarbeiter müssen das schon selber regeln etc. Aber das ist die Aufgabe, die Flasche ist am Hals am dünnsten. Ne? Also das heißt, das, was da nicht durchgeht, das gibt es auch in dem Unternehmen nicht. Und aufgrund von meiner Erfahrung und im Unternehmerischen haben wir halt mit Produktqualität angefangen. Und dann kam Unternehmen. Und jetzt kommt Kundennutzen und Ertrag.
Und genau. Hattest du da immer so das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg? Oder gab es da Momente, wo du dachtest, oh, irgendwie, was ist hier los?
Konstanter Zweifel, also in Phasen und in Zyklen, konstanter, wiederkehrender Zweifel und Sorgen und Fragen sind ein vitales Zeichen davon, dass man nicht den gleichen Scheiß macht wie gestern. Ja, also
das ist eine gute Perspektive.
Das ist so. Ja. Das war bei in der Brotklappe die ersten Jahre. Annika und ich haben uns zum Glück beide gehabt. Wir haben das Unternehmen zusammengeführt, obwohl sie ganz andere Erfahrungen hatte aus der Arbeit als ich. Aber wir haben dann gesagt, okay, Hartz IV ist das Schlimmste, was uns hier blüht. Wo ist das Problem? Und weiter ging's. Also die Verschränkung war schon sehr hilfreich.
Ja.
Ja. Ja. Alleine, Katastrophe. Aber ich sag mal, so wie wir die Brotklappe aufgemacht hat, das war schon ein bisschen speziell, wobei, stimmt gar nicht, das ist auch bei anderen Unternehmungen noch so ähnlich gewesen. Aber das hört auch nicht auf, außer man denkt, ich bin am Ziel oder ich bin fertig oder genau so wollte ich es, dann hört man sofort auf, sich zu fragen, aber dann man nicht, was eigentlich alles noch fehlt.
Ja. Mhm. Mhm. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Mhm. Was ist denn was du anderen Unternehmern und Unternehmerinnen so im Hinblick auf dieses ganze Gespräch, was wir jetzt hatten, diese Themen, hast du, was du denen raten würdest oder mitgeben würdest?
Ich würde Ihnen empfehlen, ins Fragen zu kommen, sich zu fragen, ist das wirklich so? Ja, funktioniert das wirklich gut? Ist das wirklich sinnvoll? Also wenn Sie Schwierigkeiten haben, wenn alles gut ist, dann ist ja alles gut. Ne? Aber wo bin ich hier daran beteiligt? Ne? Verantwortlichkeit ist ein tolles Wort. Im Englischen ist das Responsibility. Das ist im Deutschen mit Verantwortung immer so mit Schuld ein bisschen verbunden in der Konnotierung. Aber responden heißt, ich verhalte mich, ich responde zu etwas. Da passiert etwas und ich gucke, wo bin ich hier mit dran beteiligt? Das heißt, wenn man das immer wieder mal als Überprüfung nimmt, wird man kaum etwas finden, wo man nicht sagt, stimmt, das habe ich ja vor ein paar Jahren so gemacht. Natürlich sieht das jetzt so aus. Ne? Das heißt, wie bin ich an den Situationen, in denen ich struggle, mit daran beteiligt? Mhm. Ja? Wo nichts mehr passiert ist, das ist nicht mein Problem, dafür bin ich nicht verantwortlich, dann habe ich sofort keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Wenn ich sage, da liegt jemand auf der Straße, das ist nicht mein Problem, dann bin ich raus aus diesem Thema. Das heißt, ich bin dann weder an der Lösung beteiligt, noch an der Situation. Das ist ein Herabsetzen von Fähigkeiten. Wenn ich mich zu jeder Situation, die ich sehe, verhalte, heißt das nicht, dass ich in jeder Situation handeln muss. Mhm. Ich bin verantwortlich, heißt nicht, ich handle in jedem Thema, sondern ich responde dazu, ich antworte darauf. Ich sage, okay, ich habe hier ein Problem mit einem Mitarbeiter. Wie bin ich hiermit beteiligt? Mhm. Das heißt, ich bleibe in dem Kontakt, in der Situation und das findet sich immer eine Lösung. Ja, oder man kann sich wenigstens auf den Weg machen. Aber was wir ja häufig hören ist, ich weiß, warum das so ist. Der ist schuld, das ist schuld, die Politik ist schuld. Schon bin ich wie ein Beifahrer in einem selbstfahrenden Auto. Ich kann nicht eingreifen in den Prozess. Ich muss einfach hoffen, dass das Ding nicht vom Baum fährt.
Mhm. Ja. Ja.
Selbstverantwortung, nicht Selbstverantwortung.
Selbstwirksamkeit.
Ja. Ja, vielleicht. Also genau, sich auf den Weg machen, andere Unternehmer fragen, schauen, sich selber fragen, schauen, was kann ich morgen anders machen.
Tauschst du dich da auch mit anderen aus?
Ich plane das zu tun.
Stelle ich mir sehr gewinnbringend vor.
Ja, genau. In der Regel morgst du dich alleine rum, solange bis es funktioniert.
Ja.
Das ist eine Fähigkeit, allerdings dauert es auch Ewigkeiten.
Ja. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja,
gibt es sonst noch was du unbedingt loswerden willst, was noch nicht gesagt wurde, wo du sagst, das möchte ich hier noch mitteilen?
Nein, das gibt es nicht. Ich finde das sehr schön, dass wir heute uns drüber unterhalten konnten. Es ist ein wichtiges und tiefgreifendes Thema, zu dem es viel zu sagen gibt. Und ich freue mich auf den Weg. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Schön. Das war Sebastian Lück, Mitbegründer der Brotklappe. Ich fand das Gespräch total spannend, weil es einfach mal wieder eine sehr praktische Folge war. Also ein Geschäftsführer, der das geschafft hat, die Herausforderungen des großen Fachkräftemangels zu begegnen und mehr Bewerbungen bekommt, als er überhaupt aufnehmen kann. Das finde ich schon beeindruckend. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, es ist Weimar und nicht Suhl. Check ich. Und natürlich macht es einen Unterschied. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Aber ich denke auch, dass diese Herangehensweise, die Sebastian beschrieben hat, überall sinnvoll ist. Und was mir da aus dem Gespräch besonders hängen geblieben ist, ist, als UnternehmerInnen nicht mit fertigen Konzepten kommen, sondern sich wirklich auf Menschen einlassen. Und sich auch mal die Frage zu stellen, wie bin ich denn daran beteiligt? Zum Beispiel, dass sich keine Leute bei mir bewerben und es dann anders zu machen. Zum Beispiel eben, wie es in der Brotklappe der Fall ist, Bewerbungen auch auf Englisch auszuschreiben. Weil bei anderen klappt es ja eben auch. Es gibt ja diese Betriebe, wo es funktioniert. Und da muss ich in die kritische Reflexion mit mir selber gehen. Und was auch entscheidend ist, bleibt in Kontakt mit den Menschen. Sprecht mit ihm, was brauchen sie, fühlen sie sich hier gesehen, können sie sich entwickeln und mitwirken und gibt es eine Arbeitsatmosphäre, in der ich auch gerne arbeiten würde. Und das ist natürlich auch ein Clash an Generationen, denke ich. Es geht vielen eben nicht mehr darum, nur stumpf das Geld zu verdienen, sondern eben auch einen Ort zu haben, an dem ich gerne arbeite. Wobei mir natürlich klar ist, dass es eine sehr eindimensionale Sicht ist. Es gibt genug Menschen, die gar nicht die Wahl haben und wo es wirklich darum geht, ihre Lebensgrundlage zu sichern. Aber eben nicht alle. Und da passt gut Sebastians Ansatz, Mut zu haben, Themen anzugehen. Er hat übrigens, das hat er mir im Anschluss des Gesprächs erzählt, ein eigenes Ausbildungssystem geschaffen. Das könnte auch total spannend sein für andere UnternehmerInnen. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, kontaktiert ihn doch gerne. Ich werde den Kontakt mit in die Caption packen. Weil eins ist klar, Betriebe sind einer der besten Orte, an dem Integration, wenn sie denn richtig angegangen wird, gelebt und gelernt werden kann. Und ich möchte hier am Ende noch was Kleines einschieben, nochmal so ein kleiner Downer am Ende. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, sowas nochmal mit auf den Weg zu geben als Gedankenanstoß. Worüber ich mit Sebastian gesprochen habe, dieses rechte Parteien werden gewählt und erstmal verändert sich an meiner Lebensrealität nichts, ist, denke ich, eine Sache, die sehr gefährlich ist und die wir im Blick haben sollten, weil genau das ist zum einen so ein bisschen die Masche. Auf der anderen Seite ist unsere Demokratie, in dem Fall könnte man sagen, zum Glück bei positiven Sachen nervt es ein bisschen, auch sehr träge. Das heißt, Sachen brauchen einfach ihre Zeit, bis wir sie wirklich spüren. Das heißt, wir gewöhnen uns dran, dass sich erstmal nichts verändert. Und dadurch ist es normaler, dass sie an unseren politischen Diskursen teilhaben, obwohl sie eben eine sehr gefährliche Agenda haben, die sehr demokratiefeindlich ist und da sehr schwerwiegende Veränderungen auf uns zukommen könnten. So, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
See.